Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Haß. Ich leite die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF und spreche heute mit dem Frankfurter Stadt- und Gästeführer Christian Setzepfand und meinem Kollegen Hans-Peter Reichmann, der im DFF für den Schriftgutnachlass eines der bedeutendsten deutschen Nachkriegsregisseure von Rainer Werner Fassbinder zuständig ist. Anlass für unser Gespräch ist der bevorstehende 80. Geburtstag Fassbinders am morgigen 31. Mai 2025. Hallo zusammen.
Schönen guten Tag.
Hallo Frauke.
Hans-Peter, vielleicht fangen wir mal mit dir an, denn du betreust ja den Schriftgutnachlass von Rainer Werner Fassbinder, den wir seit 2018 im DFF hüten. Vielleicht kannst du kurz daran erinnern, warum Fassbinder für das deutsche Nachkriegskino so bedeutend war?
Ganz kurz, in 5 Sätzen, wie du gesagt hast. Er ist einer der prägendsten, streitbarsten und produktivsten Persönlichkeiten des deutschen Films. Auch heute noch polarisiert sein Name. Für die einen ist er ein Genie, für die anderen ein Provokateur. Für den deutschen Film, fragst du, unverzichtbar. Geboren am 31.05.1945 in Bad Wörishofen, wuchs Fassbinder in einem kriegszerstörten Land auf, das sich mühsam aus den Trümmern erhob. Genau diese gesellschaftlichen und emotionalen Trümmer wurden sein Lebensthema. Zwischen 1969 und seinem frühen Tod 1982 realisierte er über 40 Filme, genau 45, darunter Meisterwerke wie Angst, Essen, Seele auf, Die Ehe der Maria Braun oder Berlin-Alexanderplatz. Kaum ein anderer hat in so kurzer Zeit ein derart umfangreiches und vielschichtiges Werk hinterlassen.
Ja. Da passt natürlich zu dem, was du gerade gesagt hast, die Stadt, in der Fassbinder ja regelmäßiger gewesen ist, in Frankfurt, weil Frankfurt in gerade den 1970er Jahren sozusagen auch noch eine auf der einen Seite sichtbare Trümmerstadt war, wo es noch viele Trümmer gegeben hat, wo es noch viele Szenen gegeben hat, die gerade sich in den Trümmermilieus eingerichtet hatten und hier groß geworden sind, attraktiv genug gewesen sind, wie für Fassbinder hierher zu kommen und gleichzeitig diesen irrsinnigen Kontrast dieser modernen und wahnsinnig schnell gewachsenen Stadt Frankfurt ausgemacht haben. Also ich glaube, die Spannung war anders als in München hier in Frankfurt besonders gut zu spüren.
Kann man sich gut vorstellen, ja, absolut. München war sicherlich viel heimeliger.
Gelassener und ja. Heimeliger, ja. Auf jeden Fall.
Ja. Er ist ja jung gestorben, mit noch nicht mal 40 Jahren, mit 37 um genau zu sein, hat aber mehr als 40 Kinofilme hinterlassen. Einige davon wurden in Frankfurt gedreht, was auch der Grund ist, warum Christian Setzepfand heute bei uns sitzt. Denn aus Anlass des 80. Geburtstags morgen entstand die schöne Idee, im September Stadtspaziergänge an die Drehorte einiger Fassbinder-Filme zu organisieren. Erzähl doch mal, was ihr da vorhabt.
Naja, ich habe mir halt die 2 größeren Fassbinder-Produktionen in Frankfurt angeschaut. Also Ein Jahr mit 13 Monden, der zweite, und Mutter Küster. Und beide sind in Frankfurt gedreht und an beiden Filmen kann man Frankfurt sehr schön erkennen. Das geht sozusagen hier vor dem Haus unten am Nizza los. Wir sind ja am Museumsufer hier und Fassbinder hat offensichtlich gute Leute gehabt, die die Drehorte klug gewählt haben, aber gleichzeitig auch eine gewisse Erkennbarkeit der Stadt mitgebracht haben. Also das ist ja das Schöne, dass man das nicht zu plakativ macht, sondern dass das quasi in ganz normales Lebensumfeld hineinpasst. Und ich habe die Filme zuallererst unter dem Blickwinkel mir angeguckt, wo ist gedreht worden. Und dann ist es uns gelungen, dank deiner Archivtätigkeit, Hans-Peter, dass wir die Orte auch tatsächlich in den Drehbüchern finden, an den Drehbüchern, wo Fassbinder ja, wenn man die Drehbücher kennt, sehr schön sehen kann, dass er die Orte gekannt hat, dass er weiß, wo er seine Personen dort hinstellt, wie er die Blickwinkel in die Stadt bekommt. Und das wollen wir nachgucken. Also das ist einer der Schwerpunkte der Führung, das ist nicht alles, aber die Drehorte wollen wir nachschauen. Soweit das, das muss man beim Stadtrundgang immer sagen, das in knapp 2 Stunden natürlich möglich ist, weil wenn man überall hinginge, nach Offenbach in die Wohnung von Zwerenz oder an den Schlachthof. Das würden wir nicht schaffen. Aber der Gang, der mir vorschwebt, der hat die Orte, die wichtigen.
Verratet ihr schon, wo es auf jeden Fall hingehen wird?
Ja, also ans Nizza, ganz klar. Es geht Richtung Karmeliterkloster, an den Eschenheimer Turm. Das hat viele Gründe, an den Eschenheimer Turm und in die Eschersheimer Landstraße. Das sind so jetzt mal die, die ich mir im Moment gedacht habe. Weil ich möchte natürlich auch die Fassbinder-Jahre in Frankfurt mit den Filmszenen kombinieren und sagen, hier war der Mann auch privat, hier war er in seinen Szenen, sodass wir beides bekommen. Wir bekommen die Filme, die wir dann zeigen können nach den Führungen, wenn die Gäste sich dafür interessieren, und wir bekommen halt Fassbinder-Biografie, denn Fassbinder ist ja mit seinem ganzen Clan nach Frankfurt gekommen. Viele haben hier auch gelebt und haben hier nach Fassbinders Tod auch weitergelebt und gearbeitet.
Und ein ganz großer Verdienst natürlich, dass die Materialien, dass wir uns so auf die Spurensuche geben können, ist klar, wir finden sie jetzt, aber diejenige, die es zusammengetragen hat, ist die Mutter Fassbinder, ja, Liselotte Eder. Und die hat, und das ist noch ein Schatz, den wir noch gemeinsam heben wollen, der auch jetzt im Archiv noch nicht so 100% erschlossen ist, ist ihre buchhalterischen Unterlagen, Quittungen, Belege, Spuren, die uns Christian eben schon gesagt hat, die Orte belegen, also Dinge, dass wir beispielsweise Belege finden, wie viel die Miete gekostet hat, um einen Tag oder zwei Tage dort und dort zu drehen.
Das ist bestens organisiert. Das ist ganz beeindruckend. Das, was so auf den ersten Blick, wir haben noch nicht über Fassbinders Leben so geredet, der ja nun relativ, ja, sagen wir mal, überall irgendwie gewesen ist und für manches gar nicht so greifbar ist, dass wir durch dieses Archiv, das die Mutter hinterlassen hat, das tatsächlich auf den Tag, zum Teil auf die Stunde festlegen können und sagen können, hier ist genau das passiert. Und ich finde gerade bei Stadtführungen, die ja eine Zeit reflektieren sollen, die 30, 40 Jahre her ist, die das damit können, das ist ein wunderbares Vorbild. Und das ist eine grandiose Ergänzung.
Die Spaziergänge münden ja alle in unserem Archivzentrum, wo du Hans-Peter den Teilnehmenden dann einen kleinen Einblick in die Schätze des RWF-Nachlasses geben wirst, oder?
Genau, es ist nach dem Rundgang oder dem Spaziergang sozusagen nochmal eine Steigerung, nach dem, was Christian Setzfand erzählt hat zu den einzelnen Orten, dass wir dort im Archivzentrum in der Eschersheimer Landstraße da einen Blick wirklich in die Originale, in die Unterlagen, in das Textarchiv, in die Drehbücher, je nachdem, welche Unterlagen wir rausziehen, dann den Gästen vorführen, ja, vorstellen. Also man kann wirklich auch mal nicht in den Originalen, da werden wir nicht rumblättern können, aber es ist ja alles digitalisiert und da können wir dann nochmal in die Filme reinschauen, nochmal entsprechende Beispiele sehen und auch die entsprechenden Dokumente nochmal sehen.
Und wir haben ganz wenige Stücke, die im Archiv sind, die tatsächlich 3D-Objekte sind. Also die Lederjacke Fassbinders, eine Brille und den Hut, sozusagen das, was er ja so ein bisschen, ja, wie würde man das heute nennen, wo er sich so sichtbar mitgemacht hat. Also mit bestimmter Klamotte, mit bestimmten Auftreten. Und der hat sich ja auch zu so einer vielleicht für uns heutige schwer erkennbaren Figur, aber damals durchaus zu einer Figur stilisiert. Also der wusste auch lange bevor wir solche It-Boys und It-Girls haben, so trete ich auf. Und das ist schön, dass wir das sehen können.
Trete ich auf. Bei Interviews hat er sich natürlich oftmals auch sehr widersprüchlich verhalten. Also widersprüchlich heißt gegenüber den Fragenden. und aufmüpfig oder wie auch immer ich es umschreiben soll. Ja. Es gibt ein paar kleine Dinge, weil so charakteristische Sachen wie Sonnenbrille oder sein Kettchen mit einem Namensschild RWF, so ein Halsband, das wir noch haben. Aber sonst haben wir, um nochmal zurückzukommen zur Mutter, die ja nicht nur die Buchhaltung gemacht hat, sondern Fassbinder hat ja fast alles nur mit der Hand geschrieben. Ja. Und die hat alles abgetippt. Und da haben wir beispielsweise so als ein Objekt auch die Schreibmaschine, wo sie alles getippt hat, was er nicht geschrieben hat, sondern auch teilweise diktiert hat. Ja.
Ein bisschen was hast du ja heute mitgebracht, oder? Willst du uns gerade heute was zeigen und ein bisschen was erzählen? Oder?
Wir haben, also ich habe zwei Ordner mitgebracht aus dem Fassbinder Archiv, die wir ein bisschen flapsig als Lilo-Akten bezeichnen, also Lieselotte, Lilo Eder, die Mutter von Fassbinder, die auch in sehr, sehr vielen Filmen keine tragende, aber oftmals Nebenrolle, oftmals strenge Sekretärin oder Persönlichkeiten gespielt hat. Und in diesen Ordnern, und das ist ein Riesenverdienst, ich wiederhole es nochmal, sind die ganzen Belege, Quittungen von der Tank bis hin zur Taxiquittung, bis hin zu Barbesuchen, die mittäglichen Mittagessen, aber auch, Christian hat es schon angedeutet, Objekte, also textile Objekte, sage ich jetzt mal als Archivbegriff, wie eine Stola oder ein Hut aus 13 Monde. Wir wissen jetzt, wo diese Textilien gekauft wurden. Das habe ich ihm noch nicht gesagt, das ist eine Überraschung noch. aber auch beispielsweise, wir sitzen ja hier im Kino des DFF, damals noch kommunales Kino am Römer. Und da ist ein Beleg, dass sie für die Mustersichtung des Films dreimal zwei Stunden das Kino gemietet haben und dafür einen Betrag von, ich glaube, 150 oder sowas D-Mark bezahlt haben. Und so gibt es ein paar wirklich, ich sage ja jetzt mal, schnuckliche Sachen, die wir jetzt vielleicht noch nicht zu viel verraten, aber es sind ein paar Sachen, die uns wirklich zu Orten führen, wo wir nicht vermuten, dass da Dreharbeiten stattgefunden haben.
Und ich finde es so wahnsinnig wichtig, bei einem Film gucken wir ja immer auf das Endprodukt, wir gucken auf die Kritiken, wir gucken auf so ein paar Bilder und dass man begreift, und das ist ja das Schöne, was wir mit diesem Nachlass überhaupt können, welche irrsinnige Arbeit dahinter steht. Also wie viele Menschen beteiligt waren, wie viel für eine Struktur da gewesen sind, dass es am Ende zu diesem Produkt kommt. Das ist ja vielleicht für den einen oder anderen ja eine Quittung, was interessiert mich das? Aber es zeigt uns einfach, dass das nicht ein in der Luft schwebender Prozess ist, sondern der richtig geerdet hier abgelaufen ist. Vorbereitung, die ganzen, heute würde man sagen, man hat Location Scouts rumgeschickt und hat gesagt, wo gehen wir denn dahin? Das war alles perfekt abgestimmt. Also das heißt, man sieht dahinter einen Plan, ein Konzept, einen Willen. Und ich kann es nur noch mal sagen, wenn ich Fassbinder heute in Interviews sehe, dann wirkt er ja so, das ist alles so manchmal fast durcheinander.
Fast fahrig.
Oder? Fahrig, ja. Und der Prozess ist überhaupt nicht fahrig. Der ist ganz klar strukturiert. Der wusste in jedem Stück, was er macht. Vor allem, wenn man das sozusagen in den Film hineinsieht, die Schatten der Engel, das ist ja die erste Verfilmung von Mühlstadt Tod, da ist jede Szene perfekt inszeniert, jeder Winkel gedacht. Es ist manchmal abgefilmtes Theater mit genauesten Ideen. Und das setzt sich durch diese Prozesse fort. Und ich finde, das ist nochmal spannend, dass über all diese Struktur die Kreativität so fühlbar ist. Das finde ich so beeindruckend.
Das ist toll, dass du das erwähnst, weil das ist, erzählen wir immer sehr gerne, Isabel Bastian und ich, die wir schon diesen Nachlass oder diesen Bestand schon so lange betreuen, jetzt seit 2019, konkret ist er ja im Archiv, dass dieses strukturierte Arbeiten. Oftmals wird er auch als Chaot bezeichnet, oder Fassbinder. Aber wenn du die Unterlagen siehst, auch wenn die Unterlagen chaotisch sind, also sprich gefaltet, geknickt, mit allen möglichen Kaffeeflecken oder Brandlöchern oder sowas, sind die aber alle bis ins Letzte durchkalkuliert. Er liebte Zahlen. Er hat Zahlenkolonnen aufgeschrieben, Kalkulationen, hat also bis ins Letzte vorkalkuliert, was diese Filme kosten.
Ja. Und gleichzeitig, also ja, mit 13 Monden, da kann man das wirklich, wissen wir es ja auch, verarbeitet den Selbstmord seines Liebhabers. Also das heißt, die Emotion, die dem Film vorausgegangen ist, die wird da in eine Struktur getan und bleibt uns trotzdem als diese Verzweiflung und diese Trauer bestens sichtbar. Also das ist ja, dass das durch diese Struktur für uns immer spürbar bleibt. Das ist ja auch die große Fähigkeit. Ja? Also dass trotz der Stilisierung der Elvira, also Spengler spielt die ja, dass diese Verzweiflung bleibt. Und da kommt natürlich wieder seine grandiose Schauspielerführung zum Tragen, dass er das mit den Leuten so gut hingekriegt hat. Und das sind ja zum Teil, also in anderen Filmen auch, sind das ja nicht Schauspieler im Sinne einer klassischen Ausbildung, sondern die haben ja ihren Weg da reingenommen und die haben zum Teil für ihn gespielt, weil sie ihn geliebt haben, weil sie ihn verführen wollten, weil er sie verführt hat, weil da so eine emotionelle Bindung drin ist. Und auch das, finde ich, ist nochmal zusätzlich beeindruckend.
Steht das Konzept für die Spaziergänge denn schon oder gibt es da noch einiges an Recherchearbeiten in den Unterlagen?
Naja, das Konzept an sich, wie der Gang läuft, das habe ich mir jetzt erstmal so festgelegt. Also wir fangen unten am Nizza an, weil eben in den 13 Monden da eine Geschichte spielt. Und dann gehen wir von dort aus in die Gudleutstraße, da war das Boots, das war eine schwule Lederkneipe in Frankfurt, wo wegen des schönen Flippers, der da stand, und Fassbinder hat es ja geliebt zu flippern.
Im Archiv gibt es einen Flipper.
Ja, er hat es geliebt zu flippern und mit diesem Lokal war er bestens vertraut. Also das wissen wir, dass der da regelmäßig mit seinen Leuten drin gewesen ist. Und in dem Lokal war ich 1975 das erste Mal, also genau zu den Zeiten, als Fassbinder da auch war. Man hat auch die Leute dort immer gesehen und der hat auch enge Verbindungen zu dem Besitzer gehabt. Ich habe jetzt herausgefunden, nicht nur wo der Besitzer, der Peter Breetz, der einer der ersten an AIDS in Frankfurt Gestorbenen war, wo der gelebt hat, wo es Abendessen gegeben hat, wo Fassbinder, einige meiner Freunde zu Besuch gewesen sind. Das heißt, da kann man diese Orte auch schön zeigen und aus einer Zeit erzählen. 75 ist ja scheinbar gestern, aber es ist trotzdem in vielerlei Hinsicht vorbei. Und dann gehen wir an den Kammerspielen vorbei, am Schauspiel vorbei. Fassbinder hatte ja auch ein Engagement am Schauspiel. Und dann gibt es natürlich die Kammerspielgeschichte, wo zu Günter Rühles Zeiten Müllstadt tot gezeigt werden sollte. Und ich habe jetzt mir so ein Heft zu der Aufführung angeguckt. Mhm. Ewig lange Rechtfertigung, darf man dieses Stück spielen und muss man es nicht eigentlich spielen? Und dann gehen wir über die Hauptwache, aus zwei Gründen. Einmal, weil Kluge dort im Café Granzler einen Abschied von gestern gedreht hat. Und das ist ja sozusagen der große Bruchfilm sozusagen, der den alten deutschen Film hinter sich und den Autorenfilm vor sich hat. Und interessanterweise mit dem Interview mit Fritz Bauer dort. Und gegenüber gibt es nochmal einen Anknüpfungspunkt, weil der Kaufhausbrand am 2.4.68, wo ja Torvald Broll und Hans Södlein, Gudrun Enslin und Bader zwei Kaufhäuser angezündet haben, über den Söhnlein es eine Verbindung mit dem Fassbinder Theater in München gibt. Und dann gehen wir zum Eschenheimer Turm Und da ist die Geschichte ja fast klar, weil er da, die Leute sagen immer, das Fassbinder-Theater, das stimmt so nicht, der war 7 Monate da. Das muss man auch mal ein bisschen relativieren. Ja. Aber gleichzeitig ist aus dem Gebäude heraus, sind Szenen Mutter Küster gedreht worden, sodass man dahinter immer schön die Skyline sieht und so. Und dann gehen wir die Eschersheimer Landstraße hoch, um uns da so ein bisschen die Straßenszenen anzugucken, denn die fährt er auch mit seinen Kameras ab. Und dann gibt es ein Hochhaus, in dem Szenen gedreht worden sind, und vor dieses Hochhaus gehen wir natürlich auch. Und meine Aufgabe ist es, sozusagen die Fassbinder-Geschichte, die Frankfurt-Geschichte, die Filmgeschichte eben immer miteinander zu beschreiben und zu verschlüsseln. Ich finde, gerade dann wird es natürlich spannend, wenn man versteht, warum die Orte und warum in diesem Film die Orte.
Es sind nicht nur die Erzählungen jetzt zu den Orten, sondern dann können wir auch parallel dazu auch die Dokumente zeigen, die belegen, dass das auch wirklich da gedreht wurde und was das gekostet hat oder was das für Mühe gemacht hat. Also das ist, glaube ich, eine schöne Kombination des Erzählten, die erzählte Geschichte und die Dokumente, die belegen, was da für eine Arbeit dahinter steckt, unter anderem. Ja.
Und das Schöne ist ja, wenn man wie hier die Chance hat, einen Stadtrundgang zu machen, wo man nicht wie in Frankfurt sonst immer sagen muss, da war einmal, ich kann euch erzählen, dass das da mal war, das ist jetzt weg, weil der Krieg, weil die Zerstörung, weil gibt in Frankfurt ja immer Gründe der Zerstörung, traurige. Und hier kann man bei allen Orten sagen, das ist da aber, da können wir drauf gucken. Ja? Und das ist natürlich noch viel spannender. Ja.
Gibt es Fun Facts zu den Dreharbeiten?
Noch nicht.
wir wollen ja nicht alles verraten.
Noch nicht. Wir sind immer noch schwer im Prozess. Ja. Also das ist ja immer das Ding. Man muss ja erstmal ein Konzept haben, damit man weiß, was man schaffen kann, zeigen kann. Und wir beide sind noch schwer bei der Recherche. Also ich habe gestern so ein Stoß Bücher zum Geburtstag gekriegt und da muss ich mich jetzt auch wieder entlanghangeln. Aber eine bessere Situation sozusagen für einen Stadtführer wie für mich mit eurem Archiv zusammenzuarbeiten, die gibt es eigentlich gar nicht. Also alle Führungen, die ich hier im Filmmuseum gemacht habe, da hatten wir immer das ganz, ganz große Glück, dass wir richtig Archiv hatten, womit man ein Archiv auch lebendig machen konnte. Also ich jetzt auch für mich. Ich habe hier im Haus, glaube ich, 80 Mal die Marlene Dietrich-Ausstellung gezeigt. Und
das war 96.
96, ja.
Länger her.
Ja, und das ist natürlich toll für meinen Beruf, auch so nah an den Dokumenten zu sein. Ja, eine goldene Bulle von 1356, die kann man im Netz finden. Das ist alles greifbar. Aber ich finde, eine Aufgabe für Stadtführungen heute ist eben auch, andere Blickwinkel, andere Orte sichtbar zu machen. Und das ist das immer wieder spannend. Ich mache das jetzt 48 Jahre dieses Frühjahr und gucke eben immer wieder drauf. Ja, wo kriege ich neue Geschichten?
Eine ganz, ganz besondere Veranstaltung war die Zusammenarbeit zu Mädchen Rosemarie. Also Nit Repit ist ja sozusagen dein Thema auch seit Jahrzehnten. Und da kam der Tipp, es ist ja gedreht worden, durfte nicht gedreht werden im Frankfurter Hof, aber es wurde im Studio nachgestellt. Aber gegenüber in der Straße, deren Name ich jetzt aktuell nicht habe, Kirchner Straße, hatten wir damals Kino an ungewöhnlichen Orten und haben da Open Air Mädchen Rosemarie gezeigt. Und du hattest dann noch eine entsprechende Einführung gegeben zur Geschichte der Nit Repit und dem Mord an der Nit Repit.
Also um es mal ganz banal zu machen, bei dem Film, als wir den gezeigt haben, den Nadja Tiller-Film Mädchen Rosemarie, haben wir die Leinwand so hingestellt, dass du auf der Leinwand den Film und dahinter tatsächlich die Szene gesehen hast, also das Haus gesehen hast. Die Leinwand wurde sozusagen Teil der Inszenierung in der Stadt und das mache ich auch. Bei dem Rundgang, dass ich eben Standaufnahmen aus dem Film zeige, sodass man das Nizza sieht und gleichzeitig auf dem Bild dann sieht, da ist die Szene im Film so festgehalten. Also das wird richtig verortet. Und das ist natürlich ein toller Eindruck. Also weil, wenn Menschen sowas erkennen können, ich weiß nicht, ob ihr kennt das vielleicht aus den Tatorten, wenn die in irgendeiner Stadt gedreht werden. Die Leute sind ganz scharf darauf, zu sagen, guck mal, da bin ich doch schon vorbeigegangen. Ja. Das kenne ich doch. Ja. Und wenn man damit sozusagen eine Anhänglichkeit und eine Zuneigung und ein Interesse wecken kann, besser kann es doch gar nicht sein, oder?
Hast du schon ein Lieblingsexponat in der Sammlung in Bezug auf die Frankfurt-Filme?
Nein. Noch nicht. Also ich würde jetzt banal geantwortet haben, die Lederjacke, weil ich so eine ähnliche auch mal hatte. Aber noch nicht. Also ich habe die Filme jetzt zweimal jeweils gesehen und ich muss mich da, das muss man noch ein paar Mal verstehen. Ja. Der Aufwand für sowas.
Ja, es steht in keinem Verhältnis.
Überhaupt keinem Verhältnis, ist aber auch wurscht, weil ich finde, alles, was man in seinem Kopf hat und wieder was einem wieder eine Tiefe gibt. Klasse.
Das ist unbezahlbar.
Ich bin selbstständig, also klasse.
Wie viele Stadtspaziergänge wird es denn geben eigentlich?
Haben wir uns noch nicht geeinigt. Ja, aber ich würde mal sagen, wir müssen mal so eine Zahl von 10 kommen. Und das ist ja dann schon mal drauf. Und dann kann man ja auf, wie heißt das jetzt, On Demand.
On Demand, ja. Und ich habe es eben schon einführend gesagt, alle Führungen enden im Fassbinderzentrum. Und da gibt es halt nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen, inhaltlicher Art, nach dem Nachlass. Der Nachlass besteht ja aus Schriften von Fassbinder.
Also wie viele Kisten hast du?
Wir haben von 125 Werken das Material, also 125 Stücke, die er geschrieben hat, Drehbücher etc. Und dann gibt es noch die ganzen Fotos dazu und natürlich das Textarchiv. Und dieses, was ich eben schon angedeutet habe, dieses noch nicht erschlossene Schätzle, das sind die mehrere Dutzend umfassenden Aktenordner seiner Mutter. Übergeben hat uns das Material, das darf ich nicht vergessen, die Rainer Werner Fassbinder Foundation aus Berlin, Juliane Maria Lorenz-Wehling, die die Sachen unterstützt von der Hessischen Kulturstiftung und der Stadt Frankfurt, die Sachen angekauft haben. Und wie gesagt, seit 2019 sind die Sachen auch nur auf Voranmeldung. Man kann nicht spontan kommen, das geht einfach nicht, zu sichten.
Und bei der Gelegenheit, apropos Voranmeldung, ab wann kann man sich für die Stadtspaziergänge anmelden und wo?
Naja, wir werden mal jetzt baldigst Termine festlegen und dann würde ich mal sagen, in den nächsten 2 Wochen müssen wir es so und so online stellen. Die Leute sollen ja Zeit haben und dass man für September, Oktober diese Serie macht und dann guckt, wenn es gut läuft, nehmen wir es ins nächste Jahr noch mit rein. Das kann man ja dann sehen, also.
Was unsere Kinoleitung uns noch versprochen hat, ist, dass auch die Filme in Gänze hier im Kino laufen. Immer sozusagen zur Einführung in die Handlung. Wer sie nicht kennt, kann sich die Filme hier im Kino gerne anschauen.
Wie viele Teilnehmer sind bei jedem Stadtspaziergang dabei? 12?
Nein, 30.
Ah, so viele.
Gut. Wow. Ja. Also es soll sich ja lohnen. Ja.
Gut.
Das ist, kommt so ein bisschen drauf an, wo man Führungen macht. Also wenn ich jetzt heute Nachmittag durchs Bahnhofsviertel gehe, da würde ich nicht mehr als 25 gerne mitnehmen. Aber wenn das so wie bei diesem Rundgang durch die Stadt geht, dann kann ich das gut machen. Ja. Ich mache das lange.
Gut, dann danke ich für das Gespräch.
Ja, und wir hoffen auf viele Gästinnen und Gäste.
Das war mein Gespräch mit dem Frankfurter Stadt- und Gästeführer Christian Setzepfand und meinem Kollegen Hans-Peter Reichmann, der im DFF für den Schriftgutnachlass eines der bedeutendsten deutschen Nachkriegsregisseure von Rainer Werner Fassbinder zuständig ist. Aus Anlass von Fassbinders 80. Geburtstag am morgigen Samstag, 31. Mai 2025,
bieten wir im September Stadtspaziergänge zu den Drehorten einiger Fassbinder-Filme an. Darüber haben wir heute gesprochen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was im DFF passiert, abonniert gerne unsere Podcast Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.